Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
My fellow Americans, this is Liberation Day.
Donald Trump nennt es Liberation Day, also den Tag der Befreiung, und erlässt neue Einfuhrzölle, mit denen er die USA wealthy again, also wieder wohlhabend machen will. Er will die US-Wirtschaft mit diesen Maßnahmen wieder ankurbeln, doch in den Vereinigten Staaten haben viele Bauchweh bei diesem Plan. Und für den Rest der Welt hat der US-Präsident damit einen Handelskrieg begonnen. Was dieser auch für Österreich bedeutet, darüber sprechen wir heute. Andras Sigitvari, du bist Redakteur in der Standard Wirtschaftsredaktion und aktuell Dauergast bei uns im Podcaststudio. Heute geht es aber einmal nicht um Österreichs Budgetloch, sondern das andere große Thema: Donald Trump und seine heißgeliebten Zölle. Was hat der US-Präsident denn da gestern verkündet?
Ja, hallo von meiner Seite. Ich bin sozusagen ein Krisengewinnler, dass ich hier so oft hier sein darf. Und wie immer die gute Nachricht, das wird ein bisschen auch ernst, aber spannend heute natürlich, aber am Schluss gibt es einen ganz guten Witz diesmal, versprochen. Nun, der Präsident hat in seiner wirklich merkwürdigen Rede, falls es wer nicht gesehen hat, das zahlt sich fast aus, das anzuschauen, nicht weil es so interessant war, sondern eher wegen der Kuriosität, im Rose Garden, also im Rosengarten des Weißen Hauses, eigentlich seinen Zollkrieg erklärt, de facto den bisher größten Schuss in diesem Zollkrieg abgefeuert. Also er hat eigentlich die US Zölle, die bisher irgendwo so im Schnitt zwischen 2-3% waren auf ausländische Produkte, also sehr niedrig, hat er jetzt angehoben auf, da hat die Commerzbank das vorgerechnet, auf etwa 20%, die da in Zukunft gelten sollen. Und es gibt eine Reihe von Ausnahmen, also zum Beispiel Pharmaprodukte, die in die USA eingeführt werden, sind nicht betroffen, Holz ist nicht betroffen, Halbleiter sind nicht betroffen, Energie ist nicht betroffen, also etwa ein Drittel aller Importe in die USA. Die USA importieren insgesamt Waren im Wert von etwa 3.000 Milliarden Dollar und etwa ein Drittel ist da ganz ausgenommen. Auch deswegen, weil manche Bereiche, zum Beispiel auf Autos und Autoteile, da wurde schon ein eigener Zoll verkündet. Sie sind jetzt nicht betroffen von diesen Maßnahmen und für Kanada und Mexiko gilt auch eine Ausnahme. Und für diesen Rest, für diese übrigen betroffenen zwei Dritteln, da gilt jetzt ein abgestuftes System, da gibt es einen Grundzoll und dann gibt es für einzelne Länder nochmal obendrauf etwas an Strafmaßnahmen.
Du hast schon gesagt, Donald Trump hat da gestern eigentlich den Zollkrieg begonnen. Hat man mit diesem Paukenschlag gerechnet? Darüber gesprochen wird ja schon lange.
Also ich glaube, aus europäischer Sicht ist die Antwort eigentlich ja. Das war jetzt schon erwartet worden, dass da etwas kommt. Für einige andere Länder ist in der Höhe dann für mich doch überraschend gewesen, weil sie eine Reihe von Partnerländern stark getroffen werden. Partnerländer wie Südkorea zum Beispiel, auch Japan bekommen eigentlich relativ hohe Zölle darauf gebrummt, auch höhere als die EU. Das war eigentlich das aus meiner Sicht zumindest Überraschende. Dass aus europäischer Sicht jetzt etwas kommen wird, das hat sich schon abgezeichnet. Zum Beispiel war ja schon klar, dass auch im Automobile ein sehr wichtiger Sektor für die Europäer betroffen sein wird, dass Trump also auch nicht zurückschreckt, hier einerseits auch gegen Verbündetenmaßnahmen einzuführen und andererseits auch das Risiko da in Kauf zu nehmen, das natürlich damit einhergeht, auch das Risiko, dass es zum Beispiel Abstürze an den Börsen geht, das scheut er diesmal offenbar nicht und das war absehbar. Und das wollte ich noch vorher sagen, also diese kuriose Szene da im Rosengarten, wo er da immer wieder erklärt hat, was für Maßnahmen er macht, unterbrochen von Applaus da und Gejohle, zum Teil herbeigekarrte Anhänger, dann hat er seinen Minister da irgendwie aufstehen lassen und gesagt, ich weiß nicht, Karen, du machst einen tollen Job in dem Bereich und Steve in dem, die Vornamen sind jetzt frei erfunden, und kriegt einen extra Applaus, also wirklich eine kuriose Szene.
Ja, wie schauen denn aber die Zölle nun im Detail aus?
Nun, es gibt eben eine Art Grundtarif, der jetzt alle Handelspartner der USA trifft. Das sind 10% auf alle Waren. Und dann gibt es je nach Staat einen eigenen Zoll, also für viele der Länder, die kommen noch dazu, wie das berechnet wird. Zum Beispiel für die EU sind das 20%. Also wenn Maschinen aus Österreich in die USA eingeführt werden, gelten da künftig ein 20-prozentiger Zoll drauf. Für Elektronik aus Südkorea sind es künftig 26%. Für Indien sind es 27%. Vietnam hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark als eine Art Werkbank entwickelt für die USA. Mit China hat ja Trump diesen Handelskrieg begonnen. Viele Unternehmen, sie haben sich nach Vietnam verlagert eigentlich, zum Beispiel die Textilproduktion, entwickelt der Industrieprodukte und haben dann von Vietnam aus eigentlich die USA beliefert. Für Vietnam gilt jetzt ein Zoll von 46%. Auch für die Schweiz zum Beispiel gilt ein eigentlich relativ hoher Zoll von 32% künftig. Für Großbritannien sind es diese 10%, die erwähnt hat. Also wenn jetzt zum Beispiel weil es Uhrenmacher, auch seine Uhren verschickt, sind es hier 32%. Und was interessant ist, besonders hoch sind diese Maßnahmen bei China. Da kommen jetzt 34% drauf. Aber da wurde schon ein 20-prozentiger Zoll verhängt. Und die, so erklärt das jetzt zumindest das Weiße Haus, die kommen da oben drauf. Also Produkte aus China verteuern sich um etwas mehr als 50%. Zum Beispiel bei einem iPhone, das in etwa um die $400 kostet im Schnitt. Laut US-Ökonomen, dann dürfte der Preis da um eben $200 etwa, grob gesagt, steigen. Also da kommt schon einiges zusammen eigentlich.
Und wie erklärt Trump diese jetzt doch so unterschiedlich gestalteten Zölle? Also hat er da gewürfelt oder wie kommt er da drauf?
Also das ist interessant. Die erste Ankündigung war eigentlich, dass es reziproke Zölle sein werden. Was meint die US-Administration damit? Die sagt, wie Trump das immer sagt, we are ripped off, also wir werden da ausgebeutet und verarscht von anderen Ländern und müssen da jetzt Gegenmaßnahmen setzen, um unsere eigene Industrie zu stärken. Und da wurde gesagt, wir werden also ausrechnen, was diese Zölle für unsere Produkte, für unsere Unternehmen im Ausland sind und werden dann eine adäquate Antwort darauf finden. Erwartet wurde zum Beispiel, dass man sagt, in Europa gibt es die Umsatzsteuer, das gibt es in den USA nicht. Das haben die Amerikaner als Diskriminierung angesehen. Das ist zwar kein wirklich plausibles Argument, aber egal. Und dann wird anhand dieser Kriterien ihnen eine Rechnung ausgestellt. Tatsächlich ist man offensichtlich nicht so vorgegangen, wie das US-Handelsministerium dargestellt hat. Also man hat einfach das Handelsbilanzdefizit, also nur das Defizit, das im Warenhandel, die Differenz zwischen Exporten und Importen, die ein Land mit den USA hat, die hat man genommen, dann dividiert durch die Exporte dieses Landes in die USA und da kommt dann eine Dezimalzahl raus, die hat man dann mit 100 multipliziert. Da hat man dann gesagt, dass zum Beispiel bei der EU sind das 39%. Das hat gesagt, unsere Unternehmen werden von 39% Zöllen der EU belegt, unsere US-Unternehmen. Und da hat man von dem die Hälfte genommen und hat gesagt, das sind unsere Gegenzölle. Trump sagt, wir sind eh nett, wir verhängen da nur die Hälfte von dem, was möglich wäre. Also Handelsbilanzdefizit dividiert durch die Exporte eines Landes in die USA und mal 100, also völlig wahllos, das ist ja einfach irgendwas. Es geht auch nur um Warenhandel, also auch nicht um Dienstleistungshandel, wo die USA deutlich besser aussteigen, wo die USA auch einen Überschuss erwirtschaften. Also es ist irgendwie willkürlich und eine eigentlich völlig willkürliche Rechnung. Und bei allen Ländern, wo dieser Unterschied bei weniger als 10% rauskommt, hat man einfach diesen 10%igen Zoll genommen, also auch gegenüber Ländern, wo man einen Überschuss hat. Also man hätte es jetzt auch de facto würfeln können.
Du hast vorher mal angesprochen, dass dadurch jetzt ja in erster Linie auch mal Produkte in den USA teurer werden dürften, weil die Unternehmen, die dorthin exportieren, ja wahrscheinlich nicht ihre Gewinne schmälern wollen und das irgendwie vom Preis abziehen. Ist das dann nicht in erster Linie mal schlecht für die USA?
Nun, die Idee dahinter ist, die USA wirtschaften ja große Defizite mit dem Rest der Welt eben im Warenhandel. Das entspricht etwa 919 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr und war ansteigend aufgrund von einer Reihe von Faktoren. Und die größten Defizite im Warenverkehr gibt es eben zum Beispiel mit China. Chinesische Unternehmen exportieren im Wert von eigentlich fast $300 Milliarden mehr in die USA als umgekehrt. Im Fall der EU sind es $225 Milliarden, die da mehr exportiert werden. Jetzt framet das Trump sozusagen als eine Grundlage dafür, dass die industrielle Basis der USA eben jetzt vereinfacht gesagt, die Amerikaner kaufen zu viele Produkte, was auch immer das ist, im Ausland und haben zu wenige eigene Produktion. Das kann man so sehen im Prinzip. Es gibt natürlich sehr schlüssige Gegenargumente. Eins ist nicht ein Land wie die USA, der zum Beispiel in bestimmten Dienstleistungsbereichen stark ist. Warum soll es auch alles selber industriell noch produzieren? Das wäre eigentlich wohlfahrtshemmend. Das ist viel günstiger für die US-Konsumenten, wenn sie bestimmte Produkte günstiger aus Europa oder aus China einkaufen können und damit zum Beispiel selber bestimmte Fertigung vornehmen oder auch ihren Dienstleistungssektor aufrechterhalten oder einfach das verkonsumieren, was sie sonst verdienen. Aber Trump sagt, nein, wir werden diese Zölle einführen und damit werden die Preise steigen. Das ist interessanterweise nicht ein Fehler eigentlich in diesem Konzept, sondern müsste eigentlich so sein, dass die Preise eben steigen für Produkte, die wir aus dem Ausland beziehen. Und dann passiert das, dass nämlich Unternehmen beginnen, in den USA zu investieren und wir hier also unsere industrielle Basis stärken. Das ist so die Grundidee des Ganzen, die er da verfolgt.
Wann treten die Zölle denn in Kraft?
Also dieser 10-prozentige Grundzoll, der am 4. April, also eigentlich morgen am Freitag, kommende Woche am 9. April sind es dann diese Sonderzölle, wie für die EU oder für die Schweiz, Südkorea beschrieben. Und bereits gestern, also in der Nacht auf heute eigentlich in Kraft getreten, sind auch schon diese Zölle für 25% für Fahrzeuge.
Was heißt das dann für diejenigen, die in die USA exportieren?
Nun, das heißt, zunächst einmal werden mit den Zöllen belegt werden eigentlich die Importeure dieser Produkte. Also das sind im Regelfall Unternehmen, Händler oder Autoimporteure oder Maschinenerzeuger, wer auch immer diese Produkte in die USA einführen, die müssen sie bezahlen. Und dann ist die Frage, was damit eben passiert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie geben diese Zölle weiter, dort zum Beispiel, wo es keine wirkliche namhafte US-Konkurrenz gibt, können sie einfach diese Zölle draufschlagen auf ihr Produkt und teurer verkaufen. Die werden dann teurer. Oder wenn das Unternehmen sind, wird man abwarten, wie sich das entwickelt. Die sagen, ich kann mir das nicht leisten, wenn ich mein Produkt verteuere, um zum Beispiel 20%, wird irgendein amerikanisches Unternehmen meinen Marktanteil wegschnappen, weil es dieses Produkt auch in den USA hergestellt wird. Dann geben die vielleicht nur einen Teil weiter oder auch gar nichts. Aber auf jeden Fall gibt es einen Preisanstieg. Die US-Bank JP Morgan, die schätzt zum Beispiel, dass die Inflation um 1 bis 1,5%, also das ist schon recht kräftig, ansteigen wird in den USA und zwar schon sehr bald als Folge dieser Maßnahmen. Es gibt auch eine Schätzung vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft, die haben da heute in der Nacht sogar auf bis zu 9% in einem der Modelle bekommen. Das wäre quasi eine Art Großinflation durch diese Maßnahmen. Diese Modelle sind natürlich alle mit Unsicherheiten behaftet und auch nicht für so ein Extremszenario gebaut, aber es wird sozusagen ein deutlicher Preisanstieg erwartet und das heißt natürlich für die Exporteure, entweder schlucken sie einen Teil dieser Preisanstieg und haben weniger Profite oder sie verlieren Marktanteile, weil da andere Unternehmen ihnen was wegschnappen.
Aber für die Menschen, die in den USA leben, wird das in erster Linie mal heißen, dass sie jetzt um einiges mehr Geld ausgeben müssen für importierte Produkte.
Richtig. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die eben schon angekündigt haben, zu investieren in den USA. Zum Beispiel die Autobauer haben fast alle gesagt, sie werden investieren. Aber das sind natürlich lange Prozesse, nicht bis ein Unternehmen zum Beispiel sich dazu entschließt, ein Werk in die USA zu verlagern. Das kann Jahre dauern. Und eigentlich das Problem oder die Inkonsistenz dieser Maßnahmen, die liegt woanders, wenn die US-Administration symbolisiert ja gleichzeitig, dass sie eigentlich bereit ist zu verhandeln. Also auch der US-Finanzminister hat gesagt, es sollte jetzt kein Land paniken, wir sind bereit, über diese Zölle zu reden und Trump will ja Deals machen, ist so ein bisschen die Botschaft. Also jedes Land kann herkommen und den USA irgendwas anbieten und vielleicht schaffen sie dann diese Zölle ab oder schränken sie ein. Aber aus Sicht dieser ganzen Strategie, Produktion in die USA zu bekommen, ist das eigentlich ein Problem. Was werden jetzt Unternehmen tun? Das hat auch der französische Ökonom Olivier Blanchard jetzt beschrieben. Die werden mal warten, die werden mal sagen, okay, ich verlagere jetzt Produktion für vielleicht viele hunderte Millionen Dollar in die USA und vielleicht Geld diese Zölle übermorgen nicht mehr, weil der Trump so erratisch ist und sich mit jemandem einigt, dann mache ich das nicht. Also das ist das Problem, dass die US-Administration einerseits das symbolisiert, wir wollen Verhandlungen, wir wollen uns da eh einigen, wir sind eh nicht so böse und gleichzeitig symbolisiert sie das, was wahrscheinlich mindestens nötig wäre, um ihrer Strategie irgendwie Fleisch zu verleihen, nämlich, okay, wir sind jetzt bereit, dass es eine Zeit lang hart wird, dass Preise steigen werden, dass vielleicht Märkte in Unruhe geraten, aber wir sehen da ein großes Ziel und wollen das verfolgen, aber das dürfte sie nicht ganz durchhalten wollen und diesen Limbo. Das macht diese ganze Strategie eigentlich so erratisch.
Nun will Trump ja mit dieser Zollpolitik die US-Wirtschaft retten. Let's make America wealthy again war auch so sein Leitspruch. Was sagt denn die US-Wirtschaft dazu? Sind die begeistert?
Also bisher eben an den Börsenkursen, ich glaube Februar war jetzt einer der schwächsten Monate oder März war einer der schwächsten Monate seit langem, also an den Börsenkursen geht es abwärts und vor allem auch was die Prognosen betrifft, deuten jetzt eigentlich alle darauf hin, dass die US-Wirtschaft etwas schwächer wachsen wird als bisher angenommen. Wie stark dieser Effekt jetzt ist, das muss man jetzt einmal abwarten. Eben die Modelle, die wir vorher kurz erwähnt haben, die rechnen zum Beispiel für die USA auch einen eigentlich recht deutlichen Wachstumseinbruch. Also die Modelle, eben zum Beispiel das Kiel-Institut für Weltwirtschaft oder auch das WIFO hat da gerechnet und die sagen, es gibt Einbrüche der Wirtschaft in Europa und in China und was weiß ich wo, aber den stärksten Einbruch, den wird eigentlich die US-Wirtschaft selber erleiden. Darf man sich auch nicht falsch vorstellen, dass da jetzt, ich weiß nicht, ein Armenhaus draus wird, aber doch das BIP so -1%, um über -1% runtergeht, die es ohne diese Zölle nicht gegeben hat. Auch was interessant ist, sehr stark wird erwartet, dass die US-Exporte, also die Ausfuhren, einbrechen. Das dürften unterschiedliche Dynamiken im Gang sein, aber ein Effekt ist wahrscheinlich der, dass die USA jetzt selber Waren, wie zum Beispiel Stahl, wie Maschinenteile, Maschinen teurer importieren und deswegen ihre eigenen Produkte teurer werden, die sie in China, in Europa verkaufen wollen. Und das läuft ja eigentlich auch dieser Idee von Trump zuwider, zu sagen, okay, wir belegen jetzt ausländische Produkte mit Zöllen und tun dadurch dieses Handelsbilanzdefizit irgendwie wegbekommen.
Du hast vorher schon gesagt, dass die ganze Zollpolitik typisch Trump irgendwie erratisch, übereilt, überstürzt wirkt wie ein Schnellschuss. Ist das denn tatsächlich so? Gibt es Anzeichen, dass das einfach nicht Hand und Fuß hat?
Ja, also ich meine, eine Geschichte, die da in den vergangenen Tagen gekommen ist, war immer wieder, dass da bis zuletzt offenbar eben, was du als Würfeln bezeichnet hast, nicht ganz unrichtig, dass da offenbar bis zuletzt quasi gewürfelt wurde im Weißen Haus, wie hoch machen wir jetzt diese Zölle, dass noch am Wochenende niemand genau sagen konnte. Und das klingt ja wirklich ganz merkwürdig, wie die US-Administration da spricht. Der Höchstberater von Trump sagen da ja, ja, sie wissen selber nicht, was da kommen wird, aber der Präsident wird das schon gut machen. Also das klingt ja nach irgendeiner Guru-Verehrung, aber nicht nach einer der ältesten und wahrscheinlich wichtigsten Demokratien. Also das sind schon wirklich auch politisch sehr beängstigende Töne, die da angeschlagen werden. Und eben diese erratische, also diese einerseits spielen den Hard Guy und uns ist alles egal und gleichzeitig symbolisieren, wie wir verhandeln. Also das ist keine kohärente Strategie.
Ich habe da auch was gelesen über unbewohnte Inseln, für die jetzt Zölle gelten sollen.
Ja, also das weiß auch keiner, wie die da drauf kommen. Es sind tatsächlich zwei unbewohnte vulkanische Inseln. Ich habe jetzt sogar vergessen, zu welchem Land sie gehören, aber auch gleichgültig. Aber es sind auf dieser Liste offenbar, finden sich tatsächlich irgendwie McDonald-Inseln war die eine, die auch tatsächlich mit einem Zoll belegt wird, wo niemand wohnt, also die unbewohnt sind, also die auch keinen Handel mit der USA treiben. Auch französische Gebiete, Réunion ist da drauf auf dieser Liste, das versteht auch keiner. Es gehört eigentlich zu Frankreich, es gehört damit zur EU, müsste mit dem 20-prozentigen Zoll belegt sein. Es dürften so offensichtliche Fehler sein, die sich da eingeschlichen haben.
Diesen unbewohnten Inseln werden die Zölle ziemlich egal sein, aber wen werden sie denn besonders hart treffen?
Besonders hart werden sie im Treffen die USA vor allem, das ist ein Ergebnis. Mhm. Ein anderes Ergebnis dieser Rechnungen, zum Beispiel des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, ist, dass Deutschland relativ hart, also etwa 0,5% an Wachstum wird Deutschland das kosten. Und in Österreich kommen Kiel und Wifos auf etwa 0,3% weniger Wachstum. Das sind, wenn man das umlegt, auf einen Schaden von etwa 2 Milliarden Euro, den die Wirtschaft da insgesamt nimmt. Und hauptsächlich betroffen ist die Industrie. Sind Autohersteller, Metallverarbeiter, also die Industrie leidet am meisten. Und 2 Milliarden Euro, ich würde das so in Perspektive setzen, das ist schon viel, viel Geld. Also Österreichs Wirtschaft soll zum Beispiel eben laut WIFO um 0,3% schrumpfen. Nach dieser Rechnung wären es jetzt 0,6, 0,7%. Also es vertieft eine Rezession, es wird keine Wirtschaftskrise auslösen. Man muss eben, wie schon vorher erwähnt, sagen, dass das sehr grobe Berechnungen sind. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob so Unsicherheitsfaktoren, die da entstehen, wenn zum Beispiel dann auch deutsche Unternehmen weniger in die USA exportieren und die dann wieder weniger in Österreich nachfragen, ob man diese Kettenreaktionen, die das womöglich auslöst, richtig erfasst. Andererseits, in jeder Krise liegt natürlich auch eine Chance. Zum Beispiel ist es Möglichkeiten, in andere Länder womöglich zu exportieren, nicht mehr in die USA. Womöglich werden bestimmte Importe nach Europa wiederum billiger. Also da kommt etwas in Gang, wo man, glaube ich, noch gar nicht genau weiß, was es am Ende bedeutet. Wird.
Trotzdem war es mal ein ziemlich herber Schock für den Welthandel. Gab es denn da schon internationale Reaktionen?
Ja, jede Menge. Es versucht natürlich jeder ein bisschen die Muskeln spielen zu lassen. Interessant ist das, was die EU tun wird. Da gibt es aktuell jetzt eigentlich Ankündigungen aus, also Bloomberg zum Beispiel berichtet jetzt aktuell, dass Deutschland und Frankreich, interessanterweise eben auch Deutschland, darauf drängen, da eine relativ harte Reaktion des gemeinsamen Blocks gegenzubringen. Also Frankreich zum Beispiel, ein Sprecher des französischen Präsidenten, hat etwa eine Art Sondersteuer für Digitalunternehmen ins Spiel gebracht. Das haben einige Länder. Frankreich hat das zum Beispiel, Österreich hat das, aber es haben nicht die EU-27. Also da dürfte offenbar eine Idee sein, so eine Art Digitalsteuer einzuheben für Amazon, Google, Facebook, wie die alle heißen, also Meta. Das war eine Idee. Eine andere Idee ist, es gibt ein Anti-Coercion-Instrument. Das ist eine Verordnung, die eigentlich besagt, dass die EU diverseste Gegenmaßnahmen treffen kann, wenn sie einem ökonomischen Druck ausgesetzt wird aufgrund von bestimmten politischen Interessen. Das ist ein neues Instrument, das wurde noch nie eingesetzt. Zum Beispiel erlaubt es, bestimmte Interessen von bestimmten Individuen ins Visier zu nehmen. Also da könnte man zum Beispiel sagen, okay, Elon Musk, enger Berater des Präsidenten, ich weiß nicht, wir unterwerfen deswegen Tesla einer extra Steuer oder sowas. Wäre zum Beispiel im Prinzip denkbar, ist noch nie erprobt worden, aber das ist offenbar eine andere Forderung, dass man dieses Instrument einsetzt. Also es zeichnet sich etwas ab, dass es in Richtung Digitalunternehmen geht, die Gegenreaktion auch in Richtung der Tech-Unternehmen und darüber hinaus ist ja schon geplant, das weiß man schon länger auch, bestimmte US-Waren wie eben Harley-Davidson, Whisky ab Mitte April mit europäischen Gegenzöllen zu belegen.
Andras, haben wir so einen Zollkrieg schon mal gesehen? Was hat Donald Trump da in Gang gesetzt?
Das heißt jetzt überall, und das ist wahrscheinlich richtig, dass seit den 1930er Jahren es so hohe Zölle eigentlich nicht mehr gab. Und die USA sind natürlich eigentlich der Champion eigentlich der liberalen Wirtschaftsordnung gewesen. Von dieser Rolle verabschieden sie sich jetzt mit Pauken und Trompeten. Das ist eigentlich neu. Ich finde es eigentlich vielleicht am interessantesten, darüber nachzudenken, ob das jetzt eigentlich eine Position so ein bisschen der Stärke oder Schwäche ist, was die USA da tun. Nicht dieses ganze Handelssystem beruht ja auf einer Dominanz des Dollars. Dieser ganze liberale Welthandel ist ja nicht so vom Himmel gefallen, sondern dient natürlich bestimmten Interessen. Und da sind die USA sicher diejenigen, denen das eigentlich am meisten gedient hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine liberale Welthandelsordnung zu haben, die Dollar als wichtigste Währung eben im Warenverkehr, auch als Reservewährung für Notenbanken. Und interessanterweise fühlen sich, und ich glaube deswegen ist das eigentlich ein Zeichen der Schwäche, fühlen sich die USA offenbar so schwach in diesem internationalen Wettbewerb gegenüber den Europäern, gegenüber China, dass sie sagen, okay, wir müssen auf solche staatlichen Schutzmaßnahmen wie Zölle zurückgreifen, sonst schaffen wir es da nicht mehr mitzuhalten, was unsere Industrieprodukte betrifft. Das ist eigentlich ein bemerkenswertes Anzeichen der Schwäche. Wenn dem so ist, das würde allerdings auch bedeuten, dass das gar nicht nur an Trump hängt, dass er da vielleicht so oft wie bei vielen Themen nur der Erste ist, der durch diese Tür geht und zum Beispiel folgende Administrationen diesen Kurs fortsetzen, aber man wird das noch sehen.
Du hast vorher auch schon gesagt, dass Donald Trump solche Dinge ja auch oft ankündigt, schocken will, um dann Deals zu machen. Ist das denn eine Möglichkeit, dass er sie nochmal zurücknimmt und stattdessen irgendwelche neuen Handelsabkommen oder Entgegenkommen geschlossen werden?
Ja, ich glaube, das ist höchstwahrscheinlich sogar. Das hat man jetzt gesehen eben bei Kanada und Mexiko zum Beispiel. Die wurden mit Zöllen belegt. Dann hat es geheißen, die gelten für alles. Dann wurden sie einen Monat außer Kraft gesetzt. Dann wurden sie in Kraft gesetzt, aber mit vielen Ausnahmen. Aktuell gelten etwa für die Hälfte der Produkte, die aus Mexiko und Kanada reinkommen, grob gesagt diese Zölle. Also ich würde stark erwarten, dass es da nochmal ein Hin und Her gibt. Die Frage ist dann, was passiert, wenn die Europäer eben reagieren, wird man auch sehen. Aber ich glaube, da wird es noch jede Menge Bewegung geben.
Trotzdem ist man gerade international, auf gut österreichisch gesagt, ziemlich angefressen. Könnte dann vielleicht auch noch der gegenteilige Effekt eintreten, dass die Länder jetzt nicht auf Trump zukommen, sondern sich im Gegenteil aufs Paktel hauen und zusammenschließen und näher zusammenrücken?
Ja, also es ist in alle Richtungen offen. Es gibt ja auch einige Vorschläge, dass die EU zum Beispiel vorschlagen sollte, überhaupt auch von der industriellen Vereinigung kommt diese Idee, man sollte doch den USA anbieten, die Zölle, die es gibt und die eigentlich sehr niedrig sind. Also das ist eben, was Trump da sagt, mit 39% Zoll ist ein Quatsch. Aber es gibt manche Bereiche wie für Automobile zum Beispiel, da gibt es so hohe Zölle, also hohe, aber Zölle von 10% für Autos aus den USA. Die EU soll doch anbieten, diese Zölle auch abzuschaffen als Angebot. Wenn dem zum Beispiel die USA so einen Deal akzeptieren würden, hätte das die paradoxe Auswirkung, dass die Zölle sogar sinken könnten, wenn man solche Angebote macht. Und das dürfte auch etwas sein, was am Tisch liegt. Die Europäer dürften ja auch angeboten haben, den USA mehr Flüssiggas zu kaufen, wenn ihr das nur nichts macht. Hat offenbar alles nicht geholfen. Die Israelis übrigens, die haben ihre Einfuhrzölle übrigens auf Null gesetzt für, soweit ich das gesehen habe, fast alle Produkte aus den USA und haben gehofft, eine Ausnahme zu bekommen. Nein, die sind auch erwischt worden mit diesen Trump-Zöllen. Also dieses Appeasement sozusagen hilft eigentlich bisher zumindest nichts. Aber du hast gefragt, was ist mit den anderen Ländern? Nun, ich glaube schon, dass das ein Interesse in allen jetzt erweckt, näher zusammenzuarbeiten. Aber wenn man sich dann praktisch anschaut, da gibt es natürlich Hindernisse. Zum Beispiel die beiden wichtigsten Blöcke sind Europa und China. Das würde jetzt zum Beispiel sehr naheliegend sein, dass die selber ausloten, wo kann man enger kooperieren. Aber da gibt es aber Gegensätze, nicht? Zum Beispiel, wir kennen es am symbolträchtigsten, sind die E-Autos, nicht? Wo die Europäer gerade sagen, okay, wir schützen unsere eigene Autoindustrie, wollen da nicht zu viel aus China haben und haben selber Zölle auf E-Autos eingeführt. Und das ist bei vielen Bereichen, sei es Stahl, sei es im Automobil, hat man eigene Interessen und die sind jetzt noch nicht einmal weg deshalb. Also auch wir schützen natürlich unsere Industrien dort, wo es drauf ankommt und auch mit Zöllen. Und diese Gegensätze, die lösen sich nicht auf. Ich glaube schon, dass man versuchen wird, und sei es nur symbolisch, da die Zusammenarbeit zu verstärken, um da eine Antwort auf diese US-Politik zu bekommen.
Für solche Zusammenarbeit ist Humor immer wichtig. Apropos Humor, du hast einen Witz wieder mitgebracht.
Ja, total. Und der ist diesmal von meinem Kollegen Erik Frey. Ehre, wem Ehre gebührt. Und der Witz geht so, eine Gruppe von Ökonomen unternimmt eine Fahrt in einen Ballon und plötzlich werden sie davon geweht und sind da irgendwo unter der Wüste. Und unten sehen sie da plötzlich jemanden auf einem Kamel reiten und fragen runter, hey, wir brauchen Hilfe, wo sind wir denn? Und der schreit rauf, naja, ihr seid in der Wüste. Und die von oben schreien, ah, dann müssen Sie auch ein Kollege, auch ein Ökonom sein. Und der Mann unten ist ganz verblüfft und schreit hinauf, warum, wie kommen Sie drauf? Sagt er, naja, Ihre Information war richtig, aber völlig unbrauchbar.
Okay, der kriegt bis jetzt, glaube ich, die höchste Punktwertung für andere Schwitze. Vielen Dank an Erik.
Alles klar, schade zu hören, aber bis zum nächsten Mal.
Danke, Andras, auch für deine Einblicke. Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das als AbonnentIn oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 €. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und jetzt aber noch dranbleiben, gleich gibt's den Meldungsüberblick unter anderem mit den fußgängerfreundlichsten Städten Europas. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die österreichischen Grünen stellen am 29. Juni ihre Parteispitze neu auf. In der Messe Wien wird bei einem Bundeskongress eine neue Parteichefin oder ein neuer Parteichef gewählt. Bewerbungen sind ab 4. Mai möglich. Der derzeitige Bundessprecher Werner Kogler hat bereits angekündigt, die Parteiführung abzugeben, also nicht mehr zu kandidieren. Als Favoritin für die Parteiführung gilt derzeit die ehemalige Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Zweitens. Für die Grünen gibt's politisch auch einiges zu tun. Die Treibhausgasemissionen durch den Flugverkehr haben nämlich beinahe wieder das Niveau der Jahre vor der Corona-Pandemie erreicht. Dadurch sind diese Emissionen ja zurückgegangen. Wie die Mobilitätsorganisation VCÖ am Donnerstag bekannt gegeben hat, wurden im Jahr 2024 aber wieder 2,97 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen durch den Flugverkehr ausgestoßen. Das sind um 11% mehr als im Jahr 2023. 2019 war der bisherige Höchstwert, damals waren es 2,99 Millionen Tonnen. Der VCÖ fordert nun Maßnahmen dagegen, unter anderem die Einführung der Kerosinsteuer und den Ausbau des Bahnverkehrs. Und drittens, statt zu fliegen, einfach zu Fuß zu gehen, das ist leider in den seltensten Fällen eine Variante. Trotzdem kann es ja nicht schaden, zumindest am Urlaubsort möglichst wenig auf Auto und Co. zu setzen. Und wo das am besten geht, da gibt's nun ein neues Ranking, nämlich zu den fußgängerfreundlichsten Städten Europas. Österreichische Städte, müssen wir gleich leider sagen, sind nicht dabei unter den Top 10. Platz 1 geht an die belgische Stadt Brügge, Platz 2 an Porto in Portugal. Ich war in beiden schon und bin dort tatsächlich viel zu Fuß gegangen und hatte keine Probleme, wo ich definitiv nicht zustimmen würde. Das ist Platz 5, nämlich Venedig. Da gibt es zwar keine wirklichen Alternativen zum Zu-Fuß-Gehen, aber weit kommt man gerade in der Hauptsaison nicht, ohne sich durch Touristenmassen schieben zu müssen. Was mich aber überrascht hat und jetzt definitiv auf der Bucketlist steht, die fußgängerfreundlichste Hauptstadt ist laut der Liste Athen auf Platz 5. Zu ernst nehmen sollte man das Ranking aber doch nicht. Es kommt wohl als Marketing-Gag von einer Schuhfirma. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren, liken und nette Kommentare schreiben, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Falls Sie Feedback für uns haben, gern an podcast@derstandard.at. Wir sagen Baba und bis zum nächsten Mal.